ARD. Autounfälle mit Senioren. Eine neue Studie zeigt, dass die Ursache oft medizinisch ist.
Vermüllung und Vandalismus. Deshalb verschwinden immer mehr Altkleidercontainer aus den Städten.
Und jemand begeht unter eurem Namen Straftaten. Wie ihr euch davor schützen könnt.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Es ist Mittwoch, der 29. Oktober. Heute sind Tanja und Philipp wieder am Start für euch. Guten Morgen.
Schön, dass ihr dabei seid. Morgen.
Es wird immer wieder diskutiert, ob ältere Menschen irgendwann ihren Führerschein abgeben sollen. Und zwar aus einem Grund: Senioren bauen ziemlich viele Unfälle.
In der bisherigen Debatte ging es ja meistens darum, dass ältere Menschen eine schlechtere Reaktionszeit haben. Jetzt wurde in einer neuen Studie festgestellt, oft sind auch medizinische Notfälle während der Fahrt der Grund für die Unfälle, also Schlaganfälle, Krämpfe, Herzinfarkt oder derjenige hat es plötzlich schwarz vor den Augen, ja, oder so, ne? Und das macht die ganze Diskussion darum, ob man den Führerschein im hohen Alter behält oder nicht, nochmal deutlich komplexer.
Ihr kennt es vielleicht aus der eigenen Familie. Soll man Oma, Opa oder vielleicht sogar die eigene Mutter, den eigenen Vater überreden, den Führerschein abzugeben, weil sie vielleicht schon etwas gebrechlicher oder langsamer sind? Ist irgendwie absolut nicht einfach. Ich kenne es aus meinem Umfeld, kenne ich mehrere Fälle, wo es dann im hohen Alter wirklich gefährlich wurde. Einmal wegen Demenz und bei meinem Opa war es so, dass er dann einfach zu gebrechlich war, um noch Auto zu fahren. Das ging einfach nicht mehr.
Ja, das ist das Risiko auf der einen Seite, aber man möchte die Menschen ja auch nicht bevormunden. Mhm. Also meine Mutter liebt ihr Auto, weil das auch Freiheit und irgendwie Unabhängigkeit für sie bedeutet. Und gerade Bevormundungen mag die gar nicht, können auch zu schlimmen Streitereien führen, generell, finde ich. Ja. Außerdem wird dann die ganze Mobilität dieses Menschen ja auf den Kopf gestellt, sagt auch dieser Rentner hier aus Nordrhein-Westfalen.
Ich wohne ein bisschen außerhalb von Hennef und ich werde doch ziemlich eingeschränkt. Wenn ich da jetzt kein Auto mehr fahren könnte, nee, dann müsste ich mein ganzes Leben umstellen.
Ist verständlich. Andererseits zeigen die Zahlen halt, wenn Seniorinnen und Senioren an Unfällen beteiligt sind, tragen sie deutlich häufiger die Hauptschuld als jüngere Fahrerinnen und Fahrer, also rein statistisch gesehen halt einfach.
Ja, und ältere Menschen fahren absolut gesehen zwar weniger Kilometer im Jahr als jüngere Menschen, also zum Beispiel, weil sie ja nicht mehr jeden Tag zur Arbeit fahren. Aber wenn man sich nur die Fahrleistung anschaut und die ins Verhältnis setzt, haben ältere Menschen ein ähnlich hohes Risiko, einen schweren Unfall mit Personenschaden zu verursachen, wie die bekannte Hochrisikogruppe der jungen Fahrer, also von 18 bis 24.
Und jetzt besagt die neue Studie eben, oft sind es medizinische Notfälle, also ein Herzinfarkt, eine plötzliche Ohnmacht oder ein Zuckerschock, wo dann schwere Unfälle mit Personenschaden auch entstehen.
Die Studie kommt von der Björn-Steiger-Stiftung und die hat dafür 230.000 Unfälle untersucht, mithilfe dann von Polizeidaten. Und das war dann das Ergebnis.
Jetzt ist die Frage, wie kann man Unfälle im Alter verhindern? Es gibt ja immer wieder Vorschläge, die sich auf die schlechtere Reaktionszeit beziehen. Also zum Beispiel, dass Menschen ab einem bestimmten Alter alle 5 Jahre einen Eignungstest machen sollten, bei dem die Reaktionszeit etc. gemessen wird. Verpflichtend durchgesetzt wurde da bisher aber noch nichts.
Was es schon gibt, sind so freiwillige Fahrchecks, zum Beispiel vom ADAC, wo ein Fahrlehrer sich dann anschaut, wie die Leute überhaupt noch so fahren und dann auch Tipps gibt. Aber man muss ja auch sagen, oft fahren Seniorinnen und Senioren von alleine ja schon gar nicht mehr, wenn sie sich nicht mehr sicher fühlen. Zumindest diese Menschen hier in Bochum in Nordrhein-Westfalen.
Ich bin selber 81, ich fahre nicht mehr Auto, weil es geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr verarbeiten. Hat den Nachteil, dass meine Frau mich immer fahren muss.
Ich fahre selber nicht mehr Auto. Auto abgeschaltet sozusagen. Altersmäßig. Bin 82.
Ja, vernünftig auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei allen so ist, aber in dem Fall super, zumal die neue Studie ja auch zeigt, im Zweifel hat man es selber gar nicht in der Hand. Da kann der Reaktionstest noch so gut sein, wenn du halt dann mit Anfang 80 einen Herzinfarkt hast, bringt dir der Test leider auch nicht mehr.
Ja, deswegen sagen die Autoren der Studie, es ist wichtig, gefährdete Menschen zu identifizieren. Und das können dann natürlich am besten die Hausärzte. Die stellen ihre Patienten ja auch medikamentös ein. Ja. Und die wissen dann im Zweifel, wer hat denn jetzt ein höheres Risiko für Zuckerschock zum Beispiel oder plötzliche Ohnmacht oder sowas.
Ja, es müsste ein Stück weit also eine Mischung geben. Kognitive Schwächen, also sowas wie langsame Reaktionen, müssten erkannt werden, aber eben auch die medizinischen Risiken.
Ja, und was in Zukunft natürlich auch helfen könnte, ist der technische Fortschritt, ne? Assistenzsysteme, KI, die dann zum Beispiel eingreifen, wenn was falsch läuft beim Fahren.
Unsere Kurznachrichten.
Israel hat wieder Ziele im Gazastreifen angegriffen und das, obwohl es ja gerade eigentlich ein Waffenstillstandsabkommen gibt. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu wirft der Hamas vor, zuvor gegen das Abkommen verstoßen zu haben. Er sagt, dass israelische Soldaten angegriffen worden seien. Außerdem sei der Leichnam einer Geisel nicht wie verabredet übergeben worden. Noch immer sind ja 13 tote israelische Geiseln im Gazastreifen und die Hamas will nach den Angriffen jetzt vorerst keine weiteren Geiseln an Israel übergeben.
Hurricane Melissa ist mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 295 Kilometern pro Stunde auf die Karibikinsel Jamaika getroffen. Die Insel wurde zum Katastrophengebiet erklärt. Dächer wurden von Häusern gerissen, Bäume sind da umgestürzt und es gibt auch Sturmfluten. Noch ist unklar, wie groß die Schäden sind. Die Vereinten Nationen planen Hilfstransporte auf die Insel. Melissa gilt als eine der schwersten Hurrikane, die es je im Atlantik gab. Als nächstes soll der Hurrikan auf Kuba treffen.
Und die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen hat das Finale der Nations League erreicht. Herzlichen Glückwunsch, ein 2:2 im Halbfinalrückspiel gegen Frankreich reichte aus, weil das DFB-Team das Hinspiel mit 1:0 gewonnen hatte. Im Finale warten jetzt die Weltmeisterin und Vize-Europameisterin aus Spanien.
Ich weiß nicht, ob ihr auch schon auf der Suche nach einem Altkleidercontainer wart wie ich jetzt. Aber immer mehr Städte und Kommunen bauen diese Container einfach ab. Warum die das machen und wohin jetzt mit unseren alten T-Shirts und Hosen, darüber wollen wir jetzt mit euch sprechen.
Eigentlich ist der Gedanke hinter diesen Altkleidercontainern ja gewesen, dass wir alte Klamotten spenden, die noch getragen werden können, die wir vielleicht selbst nicht mehr so schön finden, die nicht mehr passen, die aber noch gut sind. Und andere Leute freuen sich drüber. Die Kleidung aus den Containern wird ins Ausland verkauft, geht an Bedürftige oder Secondhand-Läden. Das ist die eigentliche Idee.
Ja, die Idee ist gut, aber leider funktioniert das in den letzten Jahren mit den Containern nicht mehr so richtig. Die sind oft total zugemüllt. Habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen bei euch in der Gegend?
Essensreste drin, geschlachtetes Tier. Ich hatte sogar schon einen Huhn in der Hand. Da habe ich gedacht, das wäre eine Pelzjacke. Aber nein, das war dann ein Huhn. Das denkt man dann, dass diese nicht mehr alle auf dem Zünder haben.
Das ist wirklich komplett abartig.
Huhn, wie eklig, ja.
Krass. Das war Mike Röttelbach vom Leverkusener Entsorger Reloga. Er entleert viele Altkleidercontainer. Wir lachen jetzt, aber dieser Dreck und Müll macht dann Probleme beim Entladen der Container. Ist für ihn und seine Kolleginnen und Kollegen auch einfach super ekelhaft. Und die Kleidung kann dann ja vielleicht auch einfach nicht mehr ordentlich genutzt werden.
Ich verstehe das auch nicht, wieso die Leute das machen.
Ja, kein Plan.
Und neben Hühnern landet auch immer wieder anderer Müll in den Containern, auch Sperrmüll zum Beispiel. Fragt man sich auch, was das soll. Außerdem gibt es auch immer wieder Vandalismus an den Containern.
Bei mir in Halle ist das auch echt ein großes Problem. Da wurden dieses Jahr auch wieder einige Altkleidercontainer abgebaut. Und die Betreiber dieser Container sagen, mindestens 10% sind in jedem Container unbrauchbar. Also wirklich einfach Restmüll. Das muss ja auch erstmal raussortiert werden. Das ist super viel Arbeit und bringt vor allem im weiteren Prozess kein Geld, sondern kostet viel mehr.
Was ich auch immer sehe, die Container sind total überfüllt, klar. Wenn es immer weniger gibt, stopfen die Leute einfach ihr Zeug in die vorhandenen Container rein und was nicht passt, schmeißen die einfach daneben.
Ja, ist dann so ein Kreis drumherum dann noch.
Genau. Riesenhaufen, Stapel kann man schon fast sagen. Das bekommen Mike und sein Kollege Martin auch fast täglich mit.
Ach, herrlich. Liegt hier wieder alles rum. Leider können wir jetzt die Altkleider genauso wegschmeißen wie im Grunde genommen alles, was da liegt. Weil es ist nass, quasi unbrauchbar.
Das ist jetzt einfach Müll. Eigentlich schade, wenn man das noch hätte wiederverwerten können.
Ja, ist vielleicht eine gute Erinnerung daran, dass man es dann nicht daneben legt, weil dann kommt es halt einfach in Restmüll. Es könnte noch einen weiteren Grund geben, warum die Container immer voller werden. Es gibt seit Anfang des Jahres eine EU-Richtlinie, die besagt, Altkleider dürfen nicht mehr in die Mülltonne, sondern müssen in den Container. Was aber oft nicht kommuniziert wurde, das gilt nur für intakte Klamotten. Kaputte und sehr stark verschmutzte sollen weiter in den Müll.
Und weil es so viel Ärger mit den Containern gibt, lohnen die sich für die Betreiber teilweise nicht mehr. Das kommt dann auch noch dazu. Und nicht nur wegen Müll und Vandalismus. Das liegt auch an der Qualität vieler Textilien. Die ist ein Problem inzwischen. Immer mehr Kleidung, vor allem aus der Fast-Fashion-Branche, besteht nämlich aus Mischfasern. Die lässt sich kaum recyceln und ist auch nach kurzer Zeit einfach unbrauchbar. Das bringt denen dann nichts mehr.
Ja. Und früher wurde auch viel Altware ins Ausland verkauft, aber mittlerweile gibt es halt viel billige neue Kleidung, vor allem aus China, die teilweise sogar günstiger ist als deutsche Altkleider.
Okay, Problem erkannt. Was macht ihr jetzt mit dem Altkleidersack, den ihr seit fast einer Woche im Auto rumfahrt, weil ihr keinen vernünftigen Altkleidercontainer mehr findet, ist die große Frage. Damit könnt ihr in eurer Nähe zum Beispiel zu einer Diakonie gehen und das dann dort abgeben. Die Klamotten müssen natürlich ganz sein und auch sauber, aber das ist ja generell so.
Es gibt auch noch andere Organisationen, bei denen ihr gebrauchte Kleidung abgeben könnt, je nachdem, wo ihr wohnt. Macht euch da am besten im Internet mal schlau und guckt, dass die jeweiligen Stellen noch nicht überlastet sind. Das ist wichtig. Und wenn ihr Sachen habt, die wirklich schlechte Qualität haben oder kaputt sind, bringt sie zum Wertstoff- bzw. Recyclinghof.
Die Polizei ist gekommen und hat die ganzen Ordner durchsucht, die ganzen USB-Sticks, den Computer, meine Handys, alle elektronischen Geräte mitgenommen.
Stellt euch mal vor, ihr macht morgens die Tür auf und vor euch steht eine Horde Polizisten, die in eure Wohnung wollen und dort alles untersuchen. Das ist Nicola Thaler aus Hopfgarten im Brixental in Tirol. Genauso passiert. Erstmal Schock.
Ja, klingt nach Horrorstory. Was steckt dahinter? Nicola Thaler soll Gelder im großen Stil unterschlagen haben. Als sie das hört, fällt sie erstmal aus allen Wolken, kann nicht glauben, was ihr da vorgeworfen wird.
Ja, und dann stellt sich raus, dass irgendjemand Nicola Thalers Daten missbraucht hat. Mit einem gefälschten Pass haben Betrüger Nicola als Gesellschafterin ins Handelsregister einer Firma eintragen lassen. Und als diese Gesellschafterin gerät sie seitdem immer wieder in den Fokus von Ermittlungen. Vorgeworfen werden ihr da zum Beispiel Steuerhinterziehung, Diebstahl und auch Betrug.
Es geht um viel Geld, ja. Ja. In dem Fall, im letzten Fall sind es jetzt 2 Millionen.
Nicola Thalers Geschichte ist ein klarer Fall von Identitätsdiebstahl und zeigt, welche großen Folgen das haben kann. Möglich wurde dieser Diebstahl, der Identitätsdiebstahl, weil Betrüger Daten über Nicola im Netz gesammelt haben. Und zwar Daten, die eigentlich nicht im Netz rumgeistern sollten. In ihrem Fall war es eine Kopie des Reisepasses.
Ja, kurz Schnappatmung bei einigen von euch vielleicht, bei mir auch. Ich habe nämlich überlegt, dass ich vor längerer Zeit auch mal eine Kopie von meinem Ausweis per Mail verschickt habe. Da ging es da um eine Wohnung, die ich haben wollte.
Habe ich auch schon regelmäßig gemacht.
Ja, und ich habe mir da echt einen Vorteil von erhofft, aber war wohl nicht ganz so eine schlaue Idee.
Wir sollten vorsichtig sein, was wir im Netz preisgeben, rät Ivona Husemann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Also man sollte immer aufpassen, wenn man sensible Daten weitergibt. Wenn das solche Sachen sind, die leicht zu verknüpfen sind, wie der vollständige Name und das Geburtsdatum, dann muss man sich schon wirklich immer fragen, braucht mein Gegenüber das eigentlich, um das, was ich gerade möchte, etwas kaufen oder so, zu erfüllen? Oder würden nicht weniger Daten reichen? Und auch gerade, wenn es dann darum geht, eine Ausweiskopie oder so zur Verfügung zu stellen, da sollte man wirklich ganz vorsichtig sein.
Und in deinem Fall, Tanja, mit der Wohnungssuche, man hat heute ja fast gar keine andere Wahl, wenn man eine Chance haben will. Aber Ivona Husemann rät in solchen Fällen, ihr könnt eine Ausweiskopie verschicken, aber dann zum Beispiel immer mit so einem Wasserzeichen drauf, nur zu Vermietungszwecken, einfach so quer drüber geschrieben. Dann kann die Kopie nicht so einfach weiterverwendet werden.
Schauen wir noch mal kurz auf Nicola Thaler. Für sie ist der Fall nämlich noch längst nicht abgeschlossen. Denn sie weiß ja jetzt nicht, ob die Identitätsdiebe nicht mal wieder zuschlagen und irgendwas mit ihrem Pass machen. Also sie hätte am liebsten ein Dokument, das ihr bescheinigt, dass sie ein Opfer von Identitätsdiebstahl ist. Aber das gibt es so nicht.
Opfer von Identitätsdiebstahl haben es ziemlich schwer. Das gilt nicht nur für Menschen in Österreich, wo Nicola wohnt, sondern auch für Deutschland. Das Abfangen von Daten ist eine Straftat oder ein Verstoß gegen das Datenschutzrecht. Aber für den Missbrauch einer Identität, also wenn sich jemand zum Beispiel als jemand anderes ausgibt, gibt es keinen einzigen Paragraphen im deutschen Strafrecht.
Ja, und dann ist auch noch das Opfer eher in der Beweispflicht. Also erstmal geht die Polizei ja davon aus, dass ich da betrogen habe, ist ja klar. Da muss ich ja irgendwie auch ein Stück weit beweisen, dass ich nichts damit zu tun habe, sondern selber ein Opfer bin. Also absolute Horrorvorstellung, wenn ich darüber nachdenke, was einem da wahrscheinlich für Strafen drohen könnten, ne?
Generell gibt es aber ein bisschen Anlass zur Hoffnung. Die Bundesländer in Deutschland wollen sich jetzt intensiver damit beschäftigen und insbesondere die Opfer halt besser schützen.
Die Schweiz ist schon einen Schritt weiter als wir. Sie hat schon vor 2 Jahren eingeführt, dass Identitätsmissbrauch eine Straftat ist.
Bis wir in Deutschland dann soweit sind, könnt ihr euch am besten schützen, wenn ihr eure Daten möglichst sparsam einsetzt und genau prüft, wem ihr was gebt, egal ob online oder offline.
Und dann haben wir noch was Kurioses aus der Slowakei. Da müssen sich in Zukunft Fußgänger an ein Tempolimit halten. Finde ich irgendwie crazy. Die Menschen dort dürfen auf Gehwegen im Ort nicht schneller unterwegs sein als 6 Kilometer pro Stunde. Also das ist so normale Gehgeschwindigkeit. Manche laufen ja auch schon schneller. Ich denke da an meine Schwiegermutter. Das Gesetz tritt ab dem neuen Jahr in Kraft.
Es gab wohl häufig Zusammenstöße mit Rollerfahrern, die sollen jetzt dadurch vermieden werden. Die neue Geschwindigkeitsbegrenzung gilt für Fußgänger, aber auch für Skater, Scooter und E-Rollerfahrer sowie für Radfahrer. Die dürfen in der Slowakei nämlich auch die Gehwege benutzen.
Ach,
also da geht's drunter und drüber, muss man sagen.
Absolut. Das Gesetz sorgt für Kopfschütteln und für Witze im Internet, ist klar. Wurde zum Beispiel da gefragt, kann ich in eine Radarfalle tappen, wenn ich noch schnell meinen Bus erwischen will?
Ja, schnell joggen hat sich dann auch erledigt, glaube ich, entschleunigt vielleicht ein bisschen die Menschen in der Slowakei, ist ja auch was Gutes. Euch wünschen wir jetzt einen entspannten Mittwoch, kommt gut durch und dann hören wir uns gern morgen wieder, wenn ihr wollt. Ciao.
Bis dann.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.